¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Der Sommer nimmt zum Glück kein Ende, unsere Arbeit aber auch nicht. Wir haben es wieder einmal geschafft und begrüßen euch herzlich zu einem weiteren Onda Info, dem nun 136. Zwar liegen die Wahlen in Mexiko nun schon mehr als 2 Wochen zurück, doch noch immer steht nicht fest, wer das Land in Zukunft regieren wird. Weil vieles für Wahlbetrug zugunsten des konservativen Kandidaten Felipe Calderón spricht, mobilisiert die Linke zu Protestaktionen und fordert die Neuauszählung aller Wählerstimmen. Angespannt ist die Situation auch in El Salvador, nachdem bei Studentenprotesten 2 Polizisten erschossen wurden. Die rechte Regierung des Landes möchte diese Tat nun der linken Oppositionspartei FMLN in die Schuhe schieben. Doch nicht nur in Lateinamerika, auch in den USA wurde kräftig protestiert. Hier gingen die Menschen in Los Angeles gegen die rassistischen Minutemen auf die Straße. Ein Engagement, das mit Prügelorgien durch die Polizei beantwortet wurde. Doch neben all den Berichten über die politische Bewegung auf der Straße wollen wir die Kultur nicht außen vor lassen. Eine Rezension berichtet euch von einem Dokumentarfilm über das Erbe der sandinistischen Revolution in Nicaragua. Musikalisch begleitet euch heute durch das Onda-Info die markante Stimme von Elsa Soares, die gerne als die große alte Diva des brasilianischen Samba bezeichnet wird. Auf ihren CDs Vivo Feliz und Ad Cogis do Pescoso, von der die Lieder im heutigen Onda-Info stammen, zeigt sie eindrucksvoll, dass sie nicht nur eine Meisterin des Samba ist. Viel Spaß beim Hören wünscht euch euer Onda-Info-Team.
Deixa andar, deixa andar. Fale de mim o que quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do
Der Wahlmarathon in Lateinamerika geht weiter. Am 2. Juli waren nun die Mexikaner dazu aufgerufen, einen neuen Präsidenten und einen neuen Kongress zu wählen. Während in den Umfragen lange Zeit der Kandidat der Mitte-Links-Partei PRD, Andrés Manuel López Obrador, vor dem konservativen Felipe Calderón von der PAN geführt hatte, sahen Meinungsforschungsinstitute einige Wochen vor dem Wahltermin einen Paar zwischen beiden Kandidaten. Und so erklärten sich direkt nach der Schließung der Wahllokale beide Kandidaten zum Sieger. Der Ausgang der Wahl war jedoch so knapp, dass die nationale Wahlbehörde erst am 5. Juli und nach einer wiederholten Überprüfung der Wahllisten den Konservativen Felipe Calderón mit einem Vorsprung von nur 200.000 Stimmen zum Sieger erklärte. Wegen verschiedener Unregelmäßigkeiten sprach die Linke jedoch schnell von Wahlbetrug und López Obrador erklärte, er werde seine Niederlage nicht anerkennen. Stattdessen rief er zu Massenprotesten auf. 1 Million Menschen folgte vergangenen Sonntag seinem Aufruf und protestierte auf dem Zócalo in Mexiko-Stadt. Die Stimmung war zuvor von Tag zu Tag angespannter geworden, so unser Korrespondent Wolf-Dieter Vogel.
Die Stimmung im Lande ist weiterhin angespannt. Gestern, am Sonntag, fand eine Großdemo statt, wo so circa nach Polizeiangaben 1 Million Menschen sich beteiligt haben zur Unterstützung der Forderung von Andrés Manuel López Obrador, jede Stimme der Wahl nochmal einzeln auszuzählen. Die PAN, also die konservative Partei, deren Präsident gewonnen hat, und auch die nationale Wahlbehörde stellt sich weiterhin gegen diese Forderung. Und entsprechend angespannt ist die Stimmung. Also man weiß noch nicht genau, was jetzt weiter passiert. Aber es ist im Moment zumindest keine klare Lösung des Konflikts in Sicht.
Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass López Obrador mit seiner Forderung nicht allein steht.
Es gibt immer mehr Leute, auch jenseits, außerhalb der PRD, intellektuelle Künstler, auch Politiker von anderen Parteien und auch außerhalb Mexikos gibt es zunehmend die Forderung, sogar von den USA, zumindest vorsichtig, dass es doch das Sinnvollste wäre, nochmal auszuzählen, damit die nächste Legislaturperiode überhaupt einigermaßen ruhig über die Bühne gehen kann. Denn ein künftiger Präsident, Felipe Calderón, also der konservative Präsident, der über eine ungesicherte Mehrheit, einfache Mehrheit verfügt, hätte wahrscheinlich ziemliche Probleme, 6 Jahre lang zu regieren, immer mit der Last, in Anführungszeichen, dass ein möglicher Wahlbetrug ihn an die Macht gebracht hat. Deswegen denke ich, ja, es ist nicht ganz ausgeschlossen zumindest, dass López Obrador sich durchsetzt.
Spätestens bis zum 6. September muss das Wahlgericht nun den neuen mexikanischen Präsidenten ernennen, der dann zum 1. Dezember sein Amt antritt. Um López Obrador vielleicht doch noch zum Sieg zu verhelfen, hat die Linke weitere Protestaktionen geplant, wie Wolf-Dieter Vogel vor Ort berichtet.
Ja, also López Obrador hat gestern auf der Kundgebung angekündigt, dass man jetzt ein Bürgerkomitee zusammenstellen wolle, das über weitere Aktionen entscheiden soll. Es seien geplant pazifistische Widerstandsaktionen. Was man sich da genau drunter vorstellen kann, hat er bisher nicht konkretisiert. Zudem hat er zu einer weiteren Großdemonstration bzw. zu einer Informationsveranstaltung, wie er das nennt, aufgerufen für den 30. Juli, das ist in 2 Wochen, an dem doppelt so viele Menschen teilnehmen sollen, wie gestern an der Demonstration teilgenommen haben.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Mexiko weiterentwickelt. Zu hoffen bleibt, dass die Massenproteste weiterhin friedlich verlaufen.
Desse país tão formoso, eu filha sou, vivo feliz. Da raça, da gente pura do meu país. Não sou brasileira, reparem no meu olhar que ele diz. E o meu sambar denuncia que eu filha sou desse país. Sou brasileira, tenho feitiço, gosto do samba, nasci pra isso. O foxtrot não se compara com nosso samba, que é coisa rara. Eu sei dizer, como ninguém, toda a beleza que o samba tem. Sou brasileira, vivo feliz, gosto das coisas do meu país.
E o sistema é o que está
fazendo?
San Salvador am 5. Juli. Studentenproteste auf dem Gelände der Universidad El Salvador in der Landeshauptstadt von El Salvador eskalieren. 2 Polizisten werden getötet. Manche Quellen sprechen auch von einem getöteten Studenten. Etwa 30 weitere Personen werden schwer verletzt, darunter Polizisten, Studenten und Universitätsmitarbeiter. Die Studenten hatten gegen Erhöhungen der Strompreise und der Fahrpreise im Nahverkehr demonstriert. Die Polizei erklärte, sie wollte die Demonstration in der Universität mit Gummigeschossen und Tränengas auflösen, als ein Vermummter mit einer schwerkalibrigen automatischen Waffe auf die Polizisten zu schießen begann. Studentenvertreter und Organisatoren der Demonstration sprachen von einer gewollten Eskalation, von Scharfschützen auf einem benachbarten Krankenhaus und Schüssen aus einem Polizeihelikopter. Sie beschuldigten die Regierung von El Salvador, mit einer massiven Polizeipräsenz zu der Bedrohungskulisse beigetragen zu haben. Helikopter kontrollierten auch nach den Ereignissen weiter das Universitätsgelände. Sogar die Luftwaffe überquerte mit Aufklärungsflügen die Hauptstadt. Für Präsident Elias Antonio Saca González von der rechtsgerichteten Partei Arena waren die Schuldigen schnell gefunden.
Es lamentable que mi Es ist bedauerlich, während tausende Studenten sich anstrengen und versuchen voranzukommen, um gute Menschen für die Gesellschaft zu werden, sehen kleine Gruppen Terror und versuchen die öffentliche Ordnung mit ihren Taten zu schwächen.
Wen er dabei genau verdächtigte, machte Präsident Saka noch am selben Tag in einer Pressemitteilung klar. Saka nutzte die Gelegenheit, um die Oppositionspartei Nationale Befreiungsfront Farabundo Martí, kurz FMLN, zu attackieren, die 1992 aus der Guerilla hervorgegangen war. Weiter kündigte Präsident Saka an, bei der UNO Beschwerde gegen die Partei einzulegen, weil sie gegen das Friedensabkommen von 1992 verstoße. Die FMLN wiederum streitet jede Verantwortung für die Vorfälle ab und hat sich klar von der Gewalt als Mittel der Politik distanziert. Sie beschuldigt ihrerseits die Regierung, für die jüngste Eskalation der Gewalt mitverantwortlich zu sein. Die Oppositionspartei wies außerdem darauf hin, dass nach den Anschuldigungen von Präsident Saka in der parteizentrale Morddrohungen eingegangen seien. In einem Brief an Generalsekretär Kofi Annan möchte die FMLN der UNO ebenfalls ihre Sicht der Vorfälle schildern. Durch Fotos identifizierte die Polizei inzwischen den Schützen und leitete eine Fahndung ein. Ein weiterer Verdächtiger wurde bereits gefasst. Dieser bestreitet bislang jede Beteiligung an dem Feuergefecht. Präsident Saka nutzte die Festnahme, um seine Version der Ereignisse zu stützen, da der Beschuldigte aus dem Umfeld der FMLN stammt. Für Saka waren die toten Polizisten bei der Demonstration der Beweis dafür, dass die FMLN aus Mördern und Feiglingen bestehe und nicht an einem friedlichen El Salvador interessiert sei. Gleichzeitig trieb seine Partei Arena eine strengere Antiterrorgesetzgebung voran.
Was die neue Gewalteskalation deutlich macht, ist, wie instabil der Frieden in El Salvador geworden ist. Das eigentliche Problem hinter den Konflikten ist die gravierende Armut im Land. Wenige Menschen in El Salvador besitzen sehr viel, doch die meisten fast nichts. Desillusionierte Jugendliche organisieren sich in Gangs, gegen die der Staat mit aller Härte vorgeht. In Lateinamerika gilt El Salvador inzwischen als eines der gewalttätigsten Länder. Jedes Jahr sterben durch Gewalt etwa 4000 Menschen in einem Land mit knapp 7 Millionen Einwohnern. Der wirtschaftsliberale Kurs der Regierung Saka verschärft die sozialen Spannungen weiter. Die kürzlich von der Regierung beschlossene Steigerung der Lebenshaltungskosten in der Hauptstadt provozierte geradezu Proteste. Auch die Menschenrechtsbeauftragte der Regierung von El Salvador, Beatriz de Carrillo, betont diesen Zusammenhang.
Ich bedauere die Vorfälle von ganzem Herzen, als Frau und als Mutter. Ich glaube, man hätte diese Vorfälle vermeiden können, wenn man sich die möglichen Reaktionen der Bevölkerung bewusst gemacht hätte auf diese übermäßige Erhöhung der Lebenshaltungskosten.
Bei vielen Salvadoreños werden bei den neuesten Entwicklungen ungute Erinnerungen an den Bürgerkrieg wach. Ähnliche Szenen führten zum Ausbruch der Gewalt, die zwischen 1980 und 1992 etwa 70.000 Menschen das Leben kostete.
Pleurer, ça vous fera du bien. Pleurer, vous verrez et l'amour fera le lien. Hey baby, j'ai reconnu mes torts, tu le sais bien. J'ai cherché mes larmes, maintenant je peux tendre la main. Pleure, pleure pour un nouveau lendemain. Parfois, et d'un avoda pour Sima, Sim, Sima. Fais sortir toute la peine. J'ai peine, maman, reconnaissez un Keda, Kada, Omen se cache ou débâche. Oui, nous sommes des lâches quand il s'agit de pleurer, pleurer, pleurer. Tout le monde va le voir et je le serai, j'aurai et serai toujours un homme de morale, même si je me mets à pleurer. Je positive et jamais je me désanime. Jamais, jamais je triche avec mes émotions, l'amour m'anime. Et c'est ce qui fait que mon évolution m'écline. Et j'ai la clé quand je pleure, c'est ma rime qui me réanime. Quand je pleure, pleure, quand je pleure, pleure, pleurer, pleurer. Jamais je me désanime, jamais je me désanime, jamais je me désanime. Pleurer, pleurer. Quand je pleure, quand je pleure, quand je pleure.
Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. O homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, mas tão desanimada. levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Nicht nur in Deutschland ist es oft so, dass die Polizei mit erstaunlicher Entschlossenheit vorgeht, wenn es darum geht, Rassisten und Faschisten die Straße frei zu prügeln. In Los Angeles versuchten am 8. Juli antirassistische Aktivisten, eine Demonstration der selbsternannten Bürgerwehr Minutemen durch den Vorort Hollywood zu stoppen. Eine spontane Straßenblockade auf dem Hollywood Boulevard wurde durch einen brutalen Polizeieinsatz aufgelöst. Es gab Verletzte und Festnahmen auf Seiten der mehreren hundert friedlich Protestierenden. Die Minutemen wurden 2005 gegründet und rekrutieren sich vorrangig aus älteren weißen Männern. Doch auch einige sogenannte assimilierte Hispanics und Afroamerikaner engagieren sich gegen ihre unerwünschten Brüder und Schwestern. Ursprünglich waren die Minutemen vor der Unabhängigkeit der USA eine Art Kommandospezialkräfte der angelsächsischen Besetzer Amerikas, die nach kürzester Mobilisierung Franzosen, Spanier oder Indianer angreifen konnten. Heute patrouillieren sie mit Four-Wheel-Pickups und allerlei technischem paramilitärischem Schnickschnack auf eigene Kosten durch die kalifornische Wüste, um illegale Einwanderer dingfest zu machen. Finanzielle und politische Unterstützung erhalten sie zu Genüge, um ihr rassistisch untermauertes Militärfetisch-Hasenjagd-Hobby zu betreiben. Auf ihrer Webseite zählen sie auch den kalifornischen Gouverneur Arnold Schwarzenegger und George W. Bush zu ihren Unterstützern. Neben ihrer praktischen Arbeit engagieren sich die Minutemen auch politisch. Sie organisieren Veranstaltungen, Versammlungen oder Demonstrationen, um gegen in den Südost-USA lebende und arbeitende Lateinamerikaner zu hetzen. Das Repertoire ist dabei so platt wie auch hier üblich. Die, die aus ihren Ländern vor der von der ersten Welt verschuldeten Armut fliehen, sind Kriminelle, die uns die Arbeit wegnehmen, die Volksökonomie schädigen, unamerikanisch sind und sich weigern, sich zu assimilieren und an die hier geltenden Gesetze zu halten. Die derzeitige Kampagne der Minutemen richtet sich in erster Linie gegen das Amnestiegesetz, das zurzeit in Kalifornien diskutiert wird. Progressive Teile des Establishments halten es für notwendig, Menschen, die seit Jahrzehnten in den USA leben, einen legalen Aufenthaltsstatus zu geben. Großteile der Industrie- und Agrarwirtschaft sind von diesen Arbeitskräften abhängig. Sie haben derzeit in den USA zwar keine Aufenthalts-, durchaus jedoch eine Arbeitserlaubnis. Die Minutemen und andere Rassisten hatten in Hollywood eine Kundgebung abgehalten, um gegen ein mögliches Amnestiegesetz zu agitieren. In der Nähe der Kundgebung hatten sich mehrere hundert Gegendemonstranten versammelt. Als ca. 100 Rassisten auf dem Hollywood Boulevard an der Gegenkundgebung vorbeimarschieren wollen, stellen sich diese ihnen spontan in den Weg. Sofort greifen Polizisten in Kampfmontur ein und drängen die Leute auf den Gehweg. Als die Radioreporterin Lili Lopez die Straße nicht schnell genug verlässt und brutal verhaftet wird, eskaliert die Situation.
You just hit a woman! You just hit a woman! No!
Einige Demonstranten fordern die Polizei auf, die Reporterin freizulassen, was mit einer weiteren Prügelorgie beantwortet wird, bei der auch unbeteiligte Passanten angegriffen werden. Auch ein Obdachloser, der am Straßenrand saß.
Er ist geistig behindert, er ist obdachlos. Der Rest von uns hat versucht, ihm zu helfen. Und sie haben 8-mal auf seinen Kopf eingeschlagen. Ich sagte einem der Cops, er ist geistig behindert. Doch der antwortete nur, zu dumm aber auch.
Eine Frau, die wusste gar nicht, was los ist. Sie kam gerade aus der Arbeit und wollte den Bus, der gerade auf der anderen Straßenseite kam, bekommen. Drei Polizisten packten sie und schmissen sie auf den Boden. Sie wollte aufstehen, dann drückten sie sie wieder runter und schlugen sie.
Die Polizeiaktion wurde vom rassistischen Gejohle der so beschützten Bürgerwehrpatrioten gefeiert. Die Gegendemonstranten durften ihren Protest auf dem Gehweg fortsetzen, während die Migrantengegner weiter durch Hollywoods Straßen marschieren konnten. Lilian Posadas, eine Jugendliche aus der Gegend, unterstützt die Proteste.
Ich verstehe es einfach nicht, dass die in Zeiten der Aufklärung in diesen Fragen immer noch so stark an diese rassistischen Ideen glauben. Ich weiß nicht, was wir machen müssen, damit die Leute verstehen, dass es hier nicht um irgendwelche Grenzen geht, dass es ökonomische Probleme sind, die einige Menschen haben. Ich lebe hier in Los Angeles. Ich bin in Hollywood geboren. Ich wohne in Hollywood. Ich mag es nicht, dass die hier in mein Viertel kommen. Sie haben nicht das geringste Recht dazu, hierher zu kommen. Die wollen wir hier nicht.
Vivo aquí en Hollywood. No me gusta que están viniendo aquí a mi barrio. No tienen ningún derecho a venir acá. No los queremos aquí.
Ein Beispiel für diese in Zeiten der Aufklärung unverständlichen Einstellungen gibt Jim Jill Christ. Der Gründer der Minutemen offenbart die dumpfe pathologische Ideologie, die hinter solchen Ansichten steht. Für ihn gibt es nur Gut und Böse. Gut sind die Amerikaner, die echten Assimilierten. Böse ist natürlich Al-Qaida. Wer hätte es gedacht? Und Al-Qaida schickt seine Truppen jetzt selbst nach Hollywood, um sich ein paar kontroll- und ordnungsfanatischen Rassisten in den Weg zu stellen.
Diese Versammlung hier möchte uns unsere verfassungsgemäßen Rechte nehmen. Etwa 100 Al-Qaida-Terroristen blockieren die Straße. Sie sind nicht hier, um sich zu assimilieren und Amerikaner zu werden. Sie sind hier, um Amerikaner zu töten.
Unsere Kollegin Lily Lopez von Radio KPFK aus Los Angeles wurde übrigens am folgenden Tag gegen $20.000 Kaution freigelassen. Ein Verfahren wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt droht ihr aber immer noch.
Son muertos los que en dulce paz descansan bajo la tumba fría. Muertos son los que tienen el alma fría y viven todavía. Rubén Darío.
Zwei Frauen in Uniform, eine Revolution, ein Gedicht, eine Erinnerung an einen Nachmittag vor 20 Jahren, Erinnerungen an ein Land, das es nicht mehr gibt.
Unser Amerika, ein Dokumentarfilm von Christina Konrad. Nach 20 Jahren kehrt die Filmemacherin Christina Konrad zurück nach Nicaragua und sucht nach den Spuren der sandinistischen Revolution. Am 19. Juli 1979 wird der Diktator Anastasio Somoza von den Sandinisten nach einem blutigen Bürgerkrieg gestürzt. Somoza flüchtet an diesem Tag nach Miami. Zunächst regiert eine fünfköpfige Regierungsjunta, die durch demokratischen Wahlen danach bestätigt wird. Ziel der Frente Sandinista de Liberación Nacional ist es, das Land zu alphabetisieren und die wirtschaftliche Lage zu verbessern. Bis 1990 sind die Sandinisten an der Macht, bis die Opposition mit Violeta Chamorro an der Spitze die Wahlen gewinnt. Nicaragua erlebt seitdem eine neoliberale Umstrukturierung.
Cuando hagamos la lucha reivindicativa de obreros y los campesinos, de cuando estaremos trabajando por construir una nueva Nicaragua.
Die Filmemacherin Christina Konrad reist mit einem Foto in der Hand durch Nicaragua. Sie sucht die beiden Frauen, die sie während des Bürgerkriegs fotografiert und gefilmt hatte. Ana Cecilia Rojas und Magali Cabrera kämpften während des Bürgerkriegs in einem Frauenbataillon. Viele Frauen hatten sich damals am bewaffneten Widerstand beteiligt. Vor der Kamera erzählen sie von ihren Erlebnissen im Bürgerkrieg und der Revolution, über ihre Gefühle von damals und was sie heute machen. Es ist ein Dokumentarfilm mit vielen Erinnerungen an eine Revolution, die heute nicht mehr zu existieren scheint, über die kaum geredet wird. Eine Revolution, die nach Meinung der USA nicht sein durfte, die aber weit über Nicaragua hinaus mit vielen Träumen und Hoffnungen besetzt war. Zu Wort kommen ein Politiker, eine Frau, die in einer internationalen Brigade aktiv war und heute noch in Nicaragua lebt, ein Mann aus der Oberschicht. Unser Amerika will verschiedene Eindrücke und Meinungen einholen. Immer wieder wird von der Ohnmacht erzählt, als 1990 Chamorro das Präsidentschaftsamt übernahm und somit alle Hoffnungen für eine bessere Welt verloren gingen. Der Film handelt über die Schwierigkeit der jüngeren Generation zu vermitteln, was die Menschen damals bewegte, in einen blutigen Bürgerkrieg zu ziehen und für eine Revolution zu kämpfen. Eine Vorstellung, die in das heutige Nicaragua kaum noch passt. Immer wieder werden alte Filmaufnahmen gezeigt. Der Dokumentarfilm vermittelt sehr deutlich über die alten und aktuellen Filmaufnahmen, wie sich Nicaragua in den letzten 30 Jahren entwickelte. Die Zeitzeugen berichten aus ihrer persönlichen Sicht über die Ereignisse, über ihre Gefühle, Wünsche, Hoffnungen und was sie jetzt machen. Der Film Unser Amerika lohnt sich für alle, die sich für Nicaragua und allgemein für Lateinamerika interessieren.
Rückkehr. Warum erwarte ich wiederzuerkennen, obwohl ich es doch wissen müsste? Das neoliberale Managua ist nicht das Revolutionäre.
O ciúme dói nos cotovelos, na raiz dos cabelos, gela a sola dos pés, faz os músculos ficarem moles. E o estômago vão sem fome. Dói da flor da pele ao pó do osso. Rói do cóccix até o pescoço. Acende uma luz branca em seu umbigo. Você ama o inimigo e se torna inimigo do amor. O ciúme dói do leito à margem, dói pra fora na paisagem, arde ao sol do fim do dia.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.